Pyrgo in Morea. Schlummer und Unruhe und manche andere seltsame Erscheinung, die halb sich bildete in mir und verschwand, ließen indes nichts, was ich dir mitteilen wollte, zur Sprache kommen. Oft habe ich schöne Tage. Dann lasse ich mein Inneres walten, wie es will, träumen und sinnen, lebe meist unter freiem Himmel, und die heiligen Höhen und Tale von Morea stimmen oft recht freundlich in die reineren Töne meiner Seele. Alles muss kommen, wie es kömmt. Alles ist gut. Ich sollte das Vergangene schlummern lassen. Wir sind nicht fürs Einzelne, Beschränkte geschaffen. Nicht wahr, mein Bellarmin? Mir wuchs ja nur darum kein Arkadien auf, dass das Dürftige, das in mir denkt und lebt, sich ausbreiten sollte und das Unendliche umfassen. Das möchte ich auch, oh, das möchte ich. Zernichten möchte ich die Vergänglichkeit, die über uns lastet und unserer heiligen Liebe spottet. Und wie ein lebendig Begrabener sträubt sich mein Geist gegen die Finsternis, worin er gefesselt ist. Ich wollte erzählen. Ich will es tun. Von außen stört mich nichts in meinen Erinnerungen. Meer und Erde schläft in der Schwüle des Mittags, und selbst die Quelle, die sonst hier unter mir rieselte, ist vertrocknet. Kein Lüftchen säuselt durch die Zweige. Ein leises Ächzen der Erde, wenn der brennende Strahl den Boden spaltet, höre ich zuweilen, aber das stört wohl nicht. Auch gibt die Zypresse, die über mir trauert, Schatten genug. Der Abend, da ich von ihr ging, hatte mit der Nacht gewechselt und die Nacht mit dem Tage. Aber für mich nicht. In meinem Leben war kein Schlaf und kein Erwachen mehr. Es war nur ein Traum von ihr, ein seliger, schmerzlicher Traum. Ein Ringen zwischen Angst und Hoffnung. Endlich ging ich hin zu ihr. Ich erschrak, wie sie nun vor mir stand, so ganz anders, als in mir es aussah, so ruhig und selig in der Allgenügsamkeit einer himmlischen. Ich war verwirrt und sprachlos. Mein Geist war mir entflohen. Ich glaube nicht, dass sie es ganz bemerkte, wie sie überhaupt bei all ihrer himmlischen Güte nicht sehr genau darauf zu achten schien, was um sie vorging. Sie hatte Mühe, mich dahin zurückzubringen, wo wir den Abend zuvor geendet hatten. Endlich regte sich doch hie und da ein Gedanke in mir und schloss sich fröhlich an die ihrigen an. Sie wußte nicht, wie unendlich viel sie sagte und wie ihr Bild zum Überschwänglichen sich verherrlichte, wenn das Hohe ihrer Gedanken an ihre Stirne sich offenbarte und der königliche Geist sich vereinigte mit der Huld des arglosen, allliebenden Herzens. Es war, als träte die Sonne hervor im freundlichen Äther oder als stiege ein Gott hernieder zu einem unschuldigen Volke, wenn das Selbstständige, das Heilige neben ihrer Grazie sichtbar ward. Solange ich bei ihr war und ihr begeisterndes Wesen mich emporhub über alle Armut der Menschen, vergaß ich oft auch die Sorgen und Wünsche meines dürftigen Herzens. Aber wenn ich weg war, dann verbarg ich's mir umsonst, dann klagt es laut auf in mir, sie liebt dich nicht. Ich zürnte und kämpfte. Aber mein Gram ließ nicht ab von mir. Meine Unruhe stieg von Tag zu Tage. Je höher und mächtiger ihr Wesen über mir leuchtete, desto düsterer und verwilderter ward meine Seele. Sie schien mir endlich auszuweichen. Auch ich beschloss, sie nimmer zu sehen, und hatte es auch wirklich unter namenloser Peinigung meinem Herzen abgetrotzt, dass ich einige Tage wegblieb. Um diese Zeit begegnete mir, da ich eben von der Einöde des Korax zurückkehrte, wohin ich vor Tagesanbruch hinausgegangen war, Notara mit seinem Weibe. Er sagte mir, dass sie zu einem benachbarten Verwandten geladen wären und auf den Abend wieder da zu sein gedenken. Melite, setzte er hinzu, sei zu Hause geblieben. Die fromme Tochter müsse Briefe schreiben an Vater und Mutter. Alle meine niedergedrückten Wünsche erwachten wieder. Einen Augenblick darauf ermannte ich mich zwar und sagte dem Sturm in mir, dass ich heute gerade sie schlechterdings nicht sehen wolle, ging aber doch an ihrem Hause vorüber, gedankenlos und zitternd, als hätte ich einen Mord im Sinne. Darauf zwang ich mich nach Hause, schloss die Türe ab, warf die Kleider von mir, schlug mir, nachdem meine Wahl ziemlich lange gezögert hatte, den Ajax Mastikophoros auf und sah hinein. Aber nicht eine Silbe nahm mein Geist in sich auf. Wo ich hinsah, war ihr Bild. Jeder Fußtritt störte mich auf. Unwillkürlich, ohne Sinn, sagte ich abgerissene Reden vor mich hin, die ich aus ihrem Munde gehört hatte. Oft streckte ich die Arme nach ihr aus, oft floh ich, wenn sie mir erschien. Endlich ergrimmt ich über meinen Wahnsinn und sann mit Ernst darauf, es von Grund aus zu vertilgen, dieses tötende Sehnen. Aber mein Geist versagte mir den Dienst. Dafür schien es, als drängen sich falsche Dämonen mir auf und böten mir Zaubertränke dar, mich vollends zu verderben mit ihren höllischen Arzneien. Ermattet von dem wütenden Kampfe sank ich endlich nieder. Mein Auge schloss sich, meine Brust schlug sanfter, und wie der Bogen des Friedens nach dem Sturme ging ihr ganzes himmlisches Wesen wieder auf in mir. Der heilige Frieden ihres Herzens, den sie mir oft auf Augenblicke mitgeteilt hatte durch Red und Miene, dass mir's ward, als wandelte ich wieder im verlassenen Paradiese der Kindheit. Ihre fromme Scheue, nichts zu entweihen durch übermütigen Scherz oder Ernst, wenn es nur ferne verwandt war mit Schönem und Gutem, ihre anspruchslose Gefälligkeit, ihr Geist mit seinen königlichen Idealen, woran ihre stille Liebe so einzig hing, dass sie nichts suchte und nichts fürchtete in der Welt, alle die lieben, seelenvollen Abende, die ich zugebracht hatte mit ihr, ihre Stimme und ihr Saitenspiel, jeder Reiz ihrer Bewegung, die, wo sie stand und ging, nur sie, ihre Güte und ihre Größe bezeichnete. Ach, das alles und mehr ward so lebendig in mir. Und diesem himmlischen Geschöpfe zürnt ich? Und warum zürnt ich ihr? Weil sie nicht verarmt war wie ich? Weil sie den Himmel noch im Herzen trug und nicht sich selbst verloren hatte wie ich, nicht eines anderen Wesens, nicht fremden Reichtums bedurfte, um die verödete Stelle auszufüllen, weil sie nicht unterzugehen fürchten konnte wie ich und sich mit dieser Todesangst an ein anderes zu hängen wie ich, ach, gerade, was das Göttlichste an ihr war, diese Ruhe, diese himmlische Genügsamkeit hat ich gelästert mit meinem Unmut, mit unedlem Groll sie um ihr Paradies beneidet? Durfte sie sich befassen mit solch einem zerrütteten Geschöpfe? Musste sie mich nicht fliehen? Gewiss, ihr Genius hatte sie gewarnt vor mir. Das alles ging mir wie ein Schwert durch die Seele. Ich wollte anders werden. Oh, ich wollte werden wie sie. Ich hörte schon aus ihrem Munde das Himmelswort der Vergebung und fühlte mit tausend Wonnen, wie es mich umschuf. So eilt ich zu ihr. Aber mit jedem Schritte ward ich unruhiger. Melita erblaßte, wie ich hereintrat. Dies brachte mich vollends aus der Fassung. Doch war mir das gänzlich Verstummen von beiden Seiten, so kurz es dauerte, zu schmerzhaft, als dass ich es nicht mit aller Macht zu brechen versucht hätte. »Ich musste kommen«, sagte ich. »Ich war es dir schuldig, Melite.« Das Gemäßigte meines Tons schien sie zu beruhigen, doch fragte sie etwas verwundert, warum ich dann kommen müsste. »Ich habe so viel dir abzubitten, Melite«, rief ich. »Du hast mich ja nicht beleidigt.« »O Melite, wie straft mich diese himmlische Güte! Mein Unmut ist dir sicher aufgefallen.« »Aber beleidigt hat er mich nicht. Du wolltest ja das nicht, Hyperion. Warum sollte ich dir's nicht sagen? Getrauert habe ich über dich. Ich hätte dir so gerne Frieden gegönnt. Ich wollte dich oft auch bitten, ruhiger zu sein. Du bist so ganz ein anderer in deinen guten Stunden. Ich gestehe dir, ich fürchte für dich, wenn ich dich so düster und heftig sehe. Nicht wahr, guter Hyperion, du legst das ab.« Ich konnte kein Wort vorbringen. »Du fühlst es wohl auch, Bruder meiner Seele, wie mir sein musste. Ach, so himmlisch der Zauber war, womit sie dies sprach, so unaussprechlich war mein Schmerz.« »Ich habe manchmal gedacht«, fuhr sie fort, »woher es wohl kommen möchte, dass du so sonderbar bist. Es ist so ein schmerzlich Rätsel, dass ein Geist wie der deinige von solchen Leiden gedrückt werden soll. Es war gewiss eine Zeit, wo er frei war von dieser Unruhe. Ist sie dir nicht mehr gegenwärtig? Könnte ich sie dir nicht zurückbringen, diese stille Feier, diese heilige Ruhe im Inneren, wo auch der leiseste Laut vernehmbar ist, der aus der Tiefe des Geistes kömmt, und die leiseste Berührung von außen, vom Himmel her und aus den Zweigen und Blumen. Ich kann es nicht aussprechen, wie mir oft ward, wenn ich so dastand, vor der göttlichen Natur und alles Irdische in mir verstummte, da ist er uns so nahe, der Unsichtbare.« Sie schwieg und schien betroffen, als hätte sie Geheimnisse verraten. »Hyperion«, begann sie wieder, »du hast Gewalt über dich, ich weiß es. Sage deinem Herzen, dass man vergebens den Frieden außer sich suche, wenn man ihn nicht sich selbst gibt. Ich habe diese Worte immer so hoch geachtet. Es sind Worte meines Vaters, eine Frucht seiner Leiden, wie er sagt. Gib ihn dir, diesen Frieden, und sei fröhlich. Du wirst es tun. Es ist meine erste Bitte. Du wirst sie mir nicht versagen.« »Was du willst, wie du willst, Engel des Himmels«, rief ich, indem ich, ohne zu wissen, wie mir geschah, ihre Hand ergriff und sie mit Macht gegen mein jammerndes Herz hinzog. Sie war wie aus einem Traume geschreckt und wand sich los mit möglichster Schonung, aber die Majestät in ihrem Auge drückte mich zu Boden. »Du musst anders werden«, rief sie etwas heftiger als gewöhnlich. Ich war in Verzweiflung. Ich fühlte, wie klein ich war, und rang vergebens empor. Ach, dass es dahin kommen konnte mit mir! Wie die gemeinen Seelen suchte ich darin Trost für mein Nichts, dass ich das Große verkleinerte, dass ich das Himmlische, Bellarmin, es ist ein Schmerz ohnegleichen, so einen schändlichen Fleck an sich zu zeigen. Sie will deiner los sein, dachte ich. Das ist's all. Nun ja, ich will anders werden.« Das stieß ich elender unter erzwungenem Lächeln heraus und eilte, um fortzukommen. Wie von bösen Geistern getrieben, lief ich hinaus in den Wald und irrte herum, bis ich hinsank ins dürre Gras. Wie eine lange, entsetzliche Wüste lag die Vergangenheit da vor mir, und mit höllischem Grimme vertilgte ich jeden Rest von dem, was einst mein Herz gelabt hatte und erhoben. Dann fuhr ich wieder auf, mit wütendem Hohngelächter über mich und alles, lauschte mit Lust dem grässlichen Widerhall, und das Geheul der Tschakale, das durch die Nacht her von allen Seiten gegen mich drang, tat meiner zerrütteten Seele wirklich wohl. Eine dumpfe, fürchterliche Stille folgte diesen zernichtenden Stunden, eine eigentliche Totenstille. Ich suchte nun keine Rettung mehr. Ich achtete nichts. Ich war wie ein Tier unter der Hand des Schlechters. Auch sie. Auch sie. Das war der erste Laut, der nach langer Zeit mir über die Lippen kam, und Tränen traten mir ins Auge. Sie kann ja nicht anders. Sie kann sich ja nicht geben, was sie nicht haben kann. Deine Armut und deine Liebe. Das sagte ich mir endlich auch. Ich ward nach und nach ruhig und fromm wie ein Kind. Ich wollte nun gewiss nichts mehr suchen, wollte mir forthelfen, von einem Tage zum anderen, so gut ich konnte. Ich war mir selbst nichts mehr, forderte auch nicht, dass ich andern etwas sein sollte, und es gab Augenblicke, wo es mir möglich schien, die Einzige zu sehen und nichts zu wünschen. So hatte ich einige Zeit gelebt, als eines Tages Notara zu mir kam mit einem jungen Tinioten, sich über meine sonderbare Eingezogenheit beschwerte und mich bat, mich den anderen Tag abends bei Homers Grotte einzufinden. Er habe etwas Eigenes vor, dem Tiniuten zu lieb, der so recht mit ganzer Seele am alten Griechenlande hänge und itzt auf dem Wege sei, die äolische Küste und das alte Troas zu besuchen. Es wäre mir heilsam, setzte er hinzu, wenn ich seinen Freund dahin geleitete. Er erinnere sich ohne dies, dass ich einmal den Wunsch geäußert hätte, diesen Teil von Kleinasien zu sehen. Der Tiniote bat auch, und ich nahm es an, so wie ich alles angenommen hätte, beinahe mit willenloser Lenksamkeit. Der andere Tag verging unter Anstalten zur Abreise, und abends holte Adamas, so hieß der Tiniote, mich ab zur Grotte hinaus. »Es ist kein Wunder«, begann ich, »um anderen Erscheinungen in mir nicht Raum zu geben, nachdem wir eine Weile am Meles auf und nieder unter den Myrten und Platanen gegangen waren, dass die Städte sich zankten um die Abkunft Homers. Der Gedanke ist so erheiternd, dass der holde Knabe da im Sande gespielt habe und die ersten Eindrücke empfangen, aus denen so ein schöner, gewaltiger Geist sich mählich entwickelte. »Du hast recht«, erwiderte er, »und ihr Smyrner müsst euch den erfreulichen Glauben nicht nehmen lassen. Mir ist es heilig, dieses Wasser und dies Gestade. Wer weiß, wie viel das Land hier nebst Meer und Himmel teilhat an der Unsterblichkeit des Mäoniden. Das unbefangene Auge des Kindes sammelt sich Ahndungen und Regungen aus der Beschauung der Welt, die manches beschämen, was später unser Geist auf mühsamen Wege erringt.« In diesem Tone fuhr er fort, bis Notara mit Melite und einigen anderen herankam. Ich war gefasst. Ich konnte mich ihr nähern, ohne merkliche Änderung im Innern. Es war gut, dass ich unmittelbar zuvor nicht mir selbst überlassen war. Sie litt auch. Man sah es. Aber, o Gott, wie unendlich größer! In die Regionen des Guten und Wahren hatte sich ihr Herz geflüchtet. Ein stiller Schmerz, wie ich ihn nie bemerkt hatte an ihr, hielt die frohe Bewegung ihres Angesichts gefangen, aber ihren Geist nicht. In unwandelbarer Ruhe leuchtete dieser aus dem himmlischen Auge, und ihre Wehmut schloss sich an ihn wie an einen göttlichen Tröster. Adamas fuhr fort, wo er unterbrochen worden war. Melite nahm teil. Ich sprach auch zuweilen ein Wörtchen. So kamen wir an die Grotte Homers. Stille, trauernde Akkorde empfingen uns vom Felsen herab, unter den wir traten. Die Saitenspiele ergossen sich über mein Inneres, wie über die tote Erde ein warmer Regen im Frühlinge. Innen, im magischen Dämmerlichte der Grotte, das durch die verschiedenen Öffnungen der Felsen, durch Blätter und Zweige hereinbricht, stand eine Marmorbüste des göttlichen Sängers und lächelte gegen die frommen Enkel. Wir saßen um sie herum, wie die Unmündigen um ihren Vater, und lasen uns einzelne Rhapsodien der Ilias, wie sie jedes nach seinem Sinne sich auswählte, denn alle waren wir vertraut mit ihr. Eine Nänie, die mein Inneres erschütterte, sangen wir drauf dem Schatten des lieben blinden Mannes und seinen Zeiten. Alle waren tief bewegt. Melite sah fast unverwandt auf seinen Marmor, und ihr Auge glänzte von Tränen der Wehmut und der Begeisterung. Alles war nun stille. Wir sprachen kein Wort. Wir berührten uns nicht. Wir sahen uns nicht an. So gewiss von ihrem Einklang schienen alle Gemüter in diesem Augenblicke, so über Sprache und Äußerung schien das zu gehen, was jetzt in ihnen lebte. Es war Gefühl der Vergangenheit, die Totenfeier von allem, was einst da war. Errötend beugte sich endlich Melite gegen Notara hin und flüsterte ihm etwas zu. Notara lächelte, voll Freude über das süße Geschöpf, nahm die Schere, die sie ihm bot, und schnitt sich eine Locke ab. Ich verstand, was das sollte, und tat stillschweigend dasselbe. »Wem sonst als dir?« rief der Tiniote, indem er seine Locke gegen den Marmor hielt. Auch die anderen gaben, ergriffen von unserem Ernste, ihr Totenopfer. Melite sammelte das andere zu dem ihrigen, band es zusammen und legte es an der Büste nieder, indes wir anderen wieder die Nänie sangen. Das alles diente nur, um ein Wesen aus der Ruhe zu locken, in die es gesunken war. Mein Auge verweilte wieder auf ihr, und meine Liebe und mein Schmerz ergriffen mich gewaltiger als je. Ich strengte mich umsonst an, auszuhalten. Ich musste weggehen. Meine Trauer war wirklich grenzenlos. Ich ging hinab an den Meles, warf mich nieder aufs Gestade und weinte laut. Oft sprach ich mir leise ihren Namen vor, und mein Schmerz schien davon besänftigt zu werden, aber er war es nur, um desto unaufhaltsamer zurückzukehren. Ach, für mich war keine Ruhe zu finden, auf keiner Stelle der Welt. Ihr nahe zu sein und ferne von ihr, die ich so namenlos liebte und so namenlos, so unaussprechlich schändlich gequält hatte, das war gleich. Beides war Hölle für mich geworden. Ich konnte nicht lassen von ihr und konnte nicht um sie bleiben. Mitten in diesem Tumulte hörte ich etwas durch die Myrten rauschen. Ich raffte mich auf und, o Himmel, es war Melite. Sie musste wohl erschrecken, so ein zerstörtes Geschöpf vor sich zu sehen. Ich stürzte hin zu ihr in meiner Verzweiflung und rang die Hände und flehte nur um ein Wort ihrer Güte. Sie ablasste und konnte kaum sprechen. Mit himmlischen Tränen bat sie mich endlich, den edleren, stärkeren Teil meines Wesens kennenzulernen, wie sie ihn kenne, auf das selbstständige, unbezwingliche, göttliche, das wie in allen auch in mir sei, mein Auge zu richten. Was nicht aus dieser Quelle entspringe, führe zum Tode. Was von ihr komme und in sie zurückgehe, sei ewig. Was Mangel und Not vereinige, höre auf, eines zu sein, so wie die Not aufhöre. Was ich vereinige in dem und für das, was allein groß, allein heilig, allein unerschütterlich sei, dessen Vereinigung müsse ewig bestehen, wie das Ewige, wodurch und wofür sie bestehe, und so. Hier musste sie enden. Die anderen kamen mir nach. Ich hätte in diesem Augenblicke 1000 Leben daran gewagt, sie auszuhören. Ich habe sie nie ausgehört. Über den Sternen höre ich vielleicht das Übrige. Nahe bei der Grotte, zu der wir wieder zurückkehrten, fing sie noch von meiner Reise an und bat mich, die Ufer des Kamandas und den Ida und das ganze alte Troja-Land von ihr zu grüßen. Ich beschwur sie, kein Wort mehr zu sprechen von dieser verhassten Reise und wollte geradezu den Adamas bitten, mich loszusprechen von meinem gegebenen Worte. Aber mit all ihrer Grazie flehte Melite, das nicht zu tun. Sie sei so gewiss, nichts sei vermögend, Frieden und Freude zwischen ihr und mir zu stiften wie diese Reise. Ihr wäre, als hänge Leben und Tod daran, dass wir uns auf eine kleine Weile trennten. Sie gestände mir, es sei ihr selbst nicht so deutlich, warum sie mich so sehr bitten müsste, aber sie müsste, und wenn es ihr das Leben kostete, sie müsste. Ich sah sie staunend an und schwieg. Mir war, als hätte ich die Priesterin zu Dodona gehört. Ich war entschlossen zu gehen, und wenn es mir das Leben kostete. Es war schon dunkel geworden, und die Sterne gingen herauf am Himmel. Die Grotte war erleuchtet. Wolken von Weihrauch stiegen aus dem Innern des Felsen, und mit majestätischem Jubel brach die Musik nach kurzen Dissonanzen hervor. Wir sangen heilige Gesänge von dem, was besteht, was fortlebt unter 1000 veränderten Gestalten, was war und ist und sein wird, von der Unzertrennlichkeit der Geister und wie sie eines seien von Anbeginn und immerdar, so sehr auch Nacht und Wolke sie scheide, und aller Augen gingen über vom Gefühle dieser Verwandtschaft und Unsterblichkeit. Ich war ganz ein anderer geworden. »Lasst vergehen! Was vergeht?« rief ich unter die Begeisterten. »Es vergeht, um wiederzukehren. Es altert, um sich zu verjüngen. Es trennt sich, um sich inniger zu vereinigen. Es stirbt, um lebendiger zu leben.« »So müssen«, fuhr nach einer kleinen Weile der Tiniote fort, die Ahndungen der Kindheit dahin, um als Wahrheit wieder aufzustehen im Geiste des Mannes. So verblühen die schönen jugendlichen Myrten der Vorwelt, die Dichtungen Homers und seiner Zeiten, die Prophezeiungen und Offenbarungen. Aber der Keim, der in ihnen lag, gehet als reife Frucht hervor im Herbste. Die Einfalt und Unschuld der ersten Zeit erstirbt, dass sie wiederkehre in der vollendeten Bildung, und der heilige Friede des Paradieses gehet unter, das, was nur Gabe der Natur war, wieder aufblühe als errungenes Eigentum der Menschheit. »Herrlich, herrlich«, rief Notora. »Doch wird das Vollkommene erst im fernen Lande kommen«, sagte Melite, »im Lande des Wiedersehens und der ewigen Jugend. Hier bleibt es doch nur Dämmerung, aber anderswo wird er gewiss uns aufgehen, der heilige Morgen. Ich denke mit Lust daran. Da werden auch wir uns alle wiederfinden, bei der großen Vereinigung alles Getrennten.« Melite war ungewöhnlich bewegt. Wir sprachen sehr wenig auf unserem Rückwege. An Notares Haus bot sie mir noch die Hand. »Lebe wohl, guter Hyperion.« Das waren ihre letzten Worte. Und so entschwand sie. »Lebe wohl, Melite, lebe wohl. Ich darf deiner nicht oft gedenken. Ich muss mich hüten vor den Schmerzen und Freuden der Erinnerung. Ich bin wie eine kranke Pflanze, die die Sonne nicht ertragen kann. Leb auch du wohl, mein Bellarmin. Bist du indes dem Heiligtum der Wahrheit näher gekommen? Könnt ich ruhig suchen wie du? Ach, bin ich nur dort einmal angekommen, dann soll es anders werden mit mir. Tief unter uns rauscht dann der Strom der Vergänglichkeit mit den Trümmern, die er wälzt, und wir seufzen nicht mehr, als wenn das Jammern derer, die er hinunterschlingt, in die stillen Höhlen des Wahren und Ewigen heraufdringt.